SWR Kultur. Gast vor 8.
Eine mächtige, tiefe Stimme, wortgewaltige Texte und außerdem ein Cello auf der Bühne. Matthias Deutschmann ist eine der markantesten Persönlichkeiten im politischen Kabarett in Deutschland. Seit gut 40 Jahren tritt er mit Soloprogrammen auf. Viele wurden mit Preisen ausgezeichnet. Sein jüngstes Soloprogramm heißt Mephisto Consulting. Der Titel klingt so ein bisschen nach Hochkultur, nach Literaturgeschichte, aber auch nach dem Manager-Denglisch, das ja heute weit verbreitet ist und manche Menschen fürchterlich nervt. Unser Gast vor 8 heute. Willkommen, Matthias Deutschmann.
Ja, guten Abend.
Herr Deutschmann, ich habe mal von Ihnen gehört, also quasi als Selbstbeschreibung Ihres Jobs als kritischer Kabarettist, dass Ihre Aufgabe im Grunde darin besteht, jeden Abend um 20 Uhr einen Wutanfall hinzulegen. Also jetzt ist ja gerade kurz vor 8, wie wütend sind Sie denn gerade?
Sehr temperiert. Na, das muss länger her sein, das mit der Wut, weil man wird doch älter und etwas ruhiger, vielleicht etwas besser im Beobachten und etwas nachdenklicher beim Texten.
Also wir müssen keine Angst haben, Ihre Wut ist temperiert, wie guter Wein. Wie ist es denn, Ihnen geht es ja nicht nur um Unterhaltung, es geht Ihnen immer auch um eine Haltung. Also Wut spielt da sicher auch eine Rolle, etwas vielleicht eine geringere, haben Sie gerade gesagt. Was ist denn noch so bei Ihrer Grundhaltung auf der Bühne wichtig?
Das Analytische, es sind so viele Ereignisse um uns herum und die Situation in Deutschland, also die Stimmung ist ja nicht gut. Einige sagen, eigentlich geht's uns besser, als die Stimmung wiedergibt, aber die Stimmung ist nicht gut. Das merkt man auch an den Zuschauern, merkt's in dieser Kabarettszene. Und da geht's einfach drum, wenn ich jetzt einfach nur den Reflexen nachgeben würde und würde, könnte ich das Publikum beschimpfen, könnte ich die Politik beschimpfen, aber es geht auch darum, alle seine Kraft zu bündeln und zu sagen, ich muss analysieren, was wird hier wirklich gespielt. Man muss versuchen, eine Person wie Sarah Wagenknecht zu analysieren. Was macht sie? Was ist daran Propaganda? Wie sieht ihr Konzept aus? Und wir staunen ja, was politisch alles passiert. Siehe 1. September, die Wahl in Thüringen.
Jetzt, vielleicht gehen wir noch einen Gang zurück, bevor wir über die Aktualität sprechen. Sie haben gerade gesagt, dass man die deutsche Malaise, das, was Ihnen nicht so richtig funktioniert im Moment in der deutschen Gesellschaft, auch im Publikum merkt. Was heißt denn das?
Ja, früher hatten wir ein linksliberales, interessiertes Publikum. Da waren da auch Konservative, die haben ihre Toleranz justiert an diesem Abend, was kann ich aushalten, ich gehe ins Kabarett, ich höre mir das mal an. Und man konnte sagen, guten Abend, ist doch wunderbar, wir sitzen hier, wir denken alle das Gleiche, nur ich kann es auswendig. Das war immer eine nette Pointe, um mal zu hinterfragen, wie ist das eigentlich? Man rennt offene Türen ein, man predigt den Leuten, die es eh schon wissen, all diese Vorwürfe, die gegen das Kabarett erhoben werden. Und das ist heute anders, denn die Leute haben kompakte, vorgefertigte Meinungen. Es taucht auch sehr viel Propaganda auf. Es kommen Leute mit wirklich Versatzstücken russischer Propaganda zum Thema Ukraine. Und dann kommen die Thesen, ja, die NATO ist schuld und das und das. Und dann merkt man einfach, die sind nicht mehr bereit, sich einzulassen. Und das heißt ja, eine Demokratie lebt davon, dass die Menschen miteinander streiten können. Und wenn das aufhört, dann gerät auch das ganze Konzept unserer Demokratie ins Schlingern. Und das spürt man gerade.
Jetzt haben Sie ein aktuelles Programm, das heißt Mephisto Consulting. Vielleicht reden wir da so ein bisschen drüber, worum geht's da und wie ist das mit dem Publikum, das Sie gerade beschrieben haben? Wie reagieren die auf Ihr Programm?
Ja, Mephisto Consulting hat den Ursprung, ich saß da in der Corona-Zeit, ein Auftritt wurde abgesagt, dann war reduziert 100 Leute, dann wurde auf 50 reduziert, dann musste dann wieder abgesagt werden. Es war ein totales Chaos. Und ich habe mir überlegt, wenn das jetzt so weitergeht, was könnte ich eigentlich noch machen? Ich brauchte ein zweites Standbein. Mit dem zweiten steht man besser. Und habe mir überlegt, ich könnte... Naja, ich habe mich dann für das zweitälteste Gewerbe der Welt entschieden.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Für das älteste hat es nicht mehr gereicht. Und ich bin Consultant geworden. Und das ist sozusagen mein Spielansatz, dass ich sage, Consulting, muss man ein paar Vokabeln lernen, muss an die Leute ran. Man muss einfach die Leute beraten, ihnen etwas geben.
Ja, jetzt sind Sie ja, machen zwar ein Soloprogramm, sind aber nicht ganz allein. Sie spielen ja auch Cello auf der Bühne, manchmal auch sehr unvermittelt. Welche Funktion erfüllt das denn bei Ihnen? Ist das auch so eine Stütze gegen das Alleinsein auf der Bühne?
Erstmal, das ist ein klingendes Requisit und es bringt eine andere Farbe ins Programm. Und mitunter gelingt mir auch reine Musikparodie in skizzierten Ansätzen dazwischen zu legen. Es ist wichtig, denn anderthalb Stunden reden mit einer kurzen Pause, Das geht auch, aber das ist nun mal so gewachsen und das Cello ist der Begleiter und es ist dabei und ich brauche es auch inzwischen.
Wir sprechen gleich noch über die Gegenwart und was man da als Kabarettist ausrichten kann und auch über Ihren Weg zum politischen Kabarett sprechen wir gleich noch ausführlicher. Jetzt hören wir erstmal Musik. Der Freiburger Kabarettist Matthias Deutschmann ist heute unser Gast vor acht. Herr Deutschmann, vor etwa 2 Jahren, da meinten Sie noch sinngemäß, 5000 deutsche Helme für die Ukraine, das sei so ein Klassiker der Realsatire und niemand habe dem Kabarett so viel Munition geliefert wie Olaf Scholz, Karl Lauterbach und Christine Lambrecht. Können Sie denn eigentlich heute noch lachen über die aktuelle politische Lage in Deutschland und der Welt?
Da sprechen Sie einen wunden Punkt an. Ich habe vor 2, 3 Jahren meine Bemerkung gemacht, auch zur Bundeswehr. Inzwischen sage ich, ich hätte das nie gedacht, ich bin Kriegsdienstverweigerer, hätte es nie gedacht, dass mir die Bundeswehr mal leid tut. Und es zeigt natürlich die Abgründe der Politik, 5000 Helme, was war das für eine Ausgangslage, wo sind wir jetzt? Und es ist interessant zu beobachten, dass eine Krise der Demokratie ist da. Niemand weiß richtig, was er wählen soll. Und Scholz ist als Kanzler unbeliebt und er drückt das eben so aus, ja, wenn Sie wüssten, was ich weiß, dann würden Sie auf keinen Fall Taurus Marschflugkörper in die Ukraine liefern. Und wenn man ihn in 10 Jahren fragt, was war das dann, was Sie gewusst haben, was wir nicht wussten, dann wird er sagen, ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Politik, ich weiß nicht, wie das überhaupt gehen soll, weil in Thüringen, in Brandenburg und in Sachsen sind eigentlich Situationen entstanden, die kann man politisch mit dem Handwerkszeug der Bundesrepublik Deutschland von früher gar nicht meistern. Wie soll das gehen? Und da merkt man halt, die AfD ist zu einer Kraft geworden, die wird ignoriert, aber man kann sie eigentlich von ihrem Wählerpotenzial nicht ignorieren. Ich finde, bei der AfD sind die Wähler wichtig. Warum wählen die Leute diese Partei? Man muss sich an die Wähler wenden. Man muss vielleicht eine Politik machen, die etwas anders aussieht. Und da spüre ich halt große, große Hemmungen, sich überhaupt auf das Thema einzulassen.
Sind Sie da manchmal auch einfach persönlich frustriert? Also mit der möglichen Wiederwahl von Trump, mit Gaza, mit den AfD-Wahlerfolgen, denken Sie auch manchmal, bringt vielleicht auch gar nichts, was ich hier mache?
Persönlich könnte ich mir das leisten, zu sagen, ich bin frustriert, aber ich freue mich über jeden schönen Tag. Und auf der Bühne hat es da keinen Sinn, wenn ich den Leuten meinen Frust um den Hals hänge. Was soll das? Ich versuche zu analysieren und zu sagen, versuchen wir uns ein bisschen um die Wahrheit zu kümmern, solange man sie noch erkennt.
Jetzt machen Sie seit 44 Jahren Kabarett. Würden Sie denn sagen, irgendwann reicht's auch, dann höre ich auf? Also zum Beispiel, wenn alle Probleme in Deutschland gelöst sind, dank Ihrer Hilfe?
Sehr schön. Ja, es ist immer die Falle, dass Kabarettisten gelockt werden, sagen, wollen Sie mit Ihrem Programm was verändern? Früher dachte ich ja, eine Art von Gegenöffentlichkeit entsteht. Es macht auch Lust, Leute zu attackieren. Macht große Lust. Ich bin da professionell zurückhaltend. Ich leiste einen kulturellen Beitrag, wenn das Leuten gefällt und die was damit anfangen können. Es ist nicht die leichte Kost, die ich zu bieten habe, aber darauf bin ich auch stolz. Weil klar, dem Markt nachzugeben und zu sagen, wie optimiere ich ein Produkt damit möglichst viele Leute. Man sieht das ja, man fängt an vor 50, 40, 30 Leuten, am Anfang auch mal 10 Leute. Irgendwann hat man dann 150, 200 und dann sieht man, wie Leute dann in die Hallen reinsteigen, in die Mehrzweckhallen. Dann spielen sie in den Mehrzweckhallen, obwohl da relativ wenig Atmosphäre ist. Und dann geht's in die großen Hallen und bei einigen Leuten geht's dann sogar in die ganz großen Hallen und das Stadion, das Berliner Olympiastadion ist dann die Endstation. Das alles ist Unterhaltung, ob das nun Kabarett ist oder Comedy, spielt keine Rolle. Es sind Themen, die in die Öffentlichkeit gesetzt werden. Und schauen Sie, Leute wie Georg Schramm oder Dieter Hildebrandt oder Matthias Belz ganz extrem. Die haben ja nicht überlegt, was für ein Produkt muss ich machen, damit ich ankomme, wie das ja heute so ist. Was muss ich auf YouTube sagen, dass der Algorithmus mich sozusagen weit verbreitet, dass ich Reichweite aufbaue. Das ist ja ganz anders. Es ist einfach ein persönliches Bedürfnis, etwas zu sagen, eine Form zu finden und dann auf die Bühne zu gehen und an sich zu arbeiten und auch den langen Weg zu gehen, die Ochsentour, ja.
Also, was ich da gerade so raushöre, ist ja schon, dass es so eine Art Generationswechsel vielleicht gegeben hat im Kabarett, wo Sie auch nicht so ganz dahinter stehen. Kann man das so sagen?
Ja, was heißt, ich stehe daneben, würde ich eher sagen. Ja, weil es passiert etwas, klar. Man merkt, dass man älter wird. Ich habe Hans-Dieter Hüsch gut gekannt und ich habe gemerkt, wie individuell er sich auf der Bühne da verwirklicht hat mit seinen Texten. Und das waren teilweise anspruchsvolle Texte, die könnte man heute gar nicht mehr so auf die Bühne bringen. Da musste diese Figur dabei sein. Auch sehr umstritten, aber er hat viel mitgemacht. Den Wechsel von 68 in die 70er. Stellen Sie mal vor, 68 gab es in Berlin das Reichskabarett. Dann kam diese riesige Bewegung, Studentenbewegung genannt, 68er-Bewegung, mit einer irrsinnigen Politisierung der Öffentlichkeit. Da haben Kabarettisten, wie die vom Reichskabarett, gesagt, Schluss, aus. Ja, in Heidelberg wurde gerufen, Hannelore Kaub, hören Sie auf, rot zu hoffen, fangen Sie an, rot zu handeln. Raus aus dem Kabarett, raus aus dem Spießigen. Wir verlassen die Form. Wir machen jetzt Kindertheater. Wir gehen an die Kinder ran, denn Erwachsenen irgendwas zu erzählen, hat doch perspektivisch gar keinen Sinn. Die sind eh festgelegt. Solche Überlegungen kamen. Und dann ist die Kabarettszene eigentlich zusammengebrochen. 1972 wurde Willy Brandt Kanzler und Hildebrandt hatte mit der Lach und Schieß jahrelang dran gearbeitet, ihn zu unterstützen, von 1963 an. Dann wurde der Kanzler und die sind mehr oder weniger in ein tiefes Loch gefallen. Der Messias war da, 1972 wurde er wiedergewählt, dann haben die 3 Jahre lang aufgehört, weil sie gesagt haben, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr anzumerken. Heute unvorstellbar.
Aus dieser Geschichte des Kabaretts heraus, wann treten Sie denn zum nächsten Mal auf?
Mein nächster Auftritt ist in Stuttgart im Renitenztheater am 8. November, dann bin ich anschließend in München am 12. wird die Lach und Schieß. Ich mache noch diese Auftritte, aber ich mache nicht mehr die Touren, die ich früher gemacht habe.
Also tolle, tolle, große Auftritte warten auf Sie. Herr Deutschmann, viel Spaß Ihnen mit Ihrer Art von politischem Kabarett auf den Bühnen, die da auf Sie warten.
Dankeschön.
Vielen Dank für das Gespräch.